Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Die Schriftstellerin Anna Segers musste ja nicht nur einmal vor den Nationalsozialisten fliehen. Erst aus Berlin, dann aus Frankreich. Endlich in Amerika angekommen, wurde ihr dort überraschenderweise die Einreise verweigert. Erst Mexiko hat sie ihren Mann und die beiden Kinder schließlich aufgenommen. 1941 war das. Und von den 6 Jahren, die sie dann dort verbracht hat, 6 sehr entscheidende Jahre, erzählt jetzt so intensiv, dass man es kaum aus der Hand legen kann. Brennendes Licht. Ihr neues Buch, Volker Weidemann, herzlich willkommen.
Schön, danke.
Ihr Buch setzt zu einem Moment ein, da hat Anna Segers wirklich schon eine Menge hinter sich. Die aufreibende Flucht, dann die Angst um die Freunde und um die Mutter, die in Nazi-Deutschland geblieben ist. Was ist das für eine Frau, der wir da als Leser in Mexiko begegnen?
Irgendwie so eine Rundum-Managerin des Lebens. Also sie ist einerseits, ist sie mit ihrer ganzen Familie geflohen, mit 2 halbwüchsigen Kindern und ihrem Mann, der so in lebenspraktischen Dingen nicht so bewandert ist. Und sie musste sich also um die praktischen Sachen kümmern, aber dann nebenbei hat sie noch Romane geschrieben. Und zwar wahnsinnig umwerfende Romane, die dann auch nach kurzer Zeit sogar richtige Welterfolge wurden.
Das Siebte Kreuz, was dann in den USA ja auch wirklich kriegsverändernd gewirkt hat. Ein ganz einschneidendes Erlebnis in Mexiko ist der Abend, an dem sie von einem Auto überfahren wird, Schädelbruch erleidet, ins Koma fällt. Das wurde bis heute nicht geklärt, ob es ein Unfall war oder ein Attentat. Aber was würden Sie sagen, wie hat das Ihr Leben nochmal verändert und auch Ihr Schreiben?
Erstmal war es auch so ein genau, Sie sagen das schon, man weiß es gar nicht genau, ob das ein Attentat war. Die Situation in Mexiko von diesen Immigranten war wirklich so von einer permanenten Lebensgefahr auch geprägt. Also einerseits, man hatte den Krieg hinter sich gelassen und Europa, die Flucht war irgendwie geglückt und trotzdem war auch für die Kommunisten Stalins Arm reichte weit. Trotzki war kurz vorher ermordet worden in Mexiko. Und ja, und dann hat sie diesen Unfall überlebt mit letzter Not und hat sich langsam, hat auch das Gedächtnis verloren, hat sich ganz langsam wieder ins Leben zurückerzählt, kann man fast sagen. Also sich selbst erzählt, das Zählen wieder gelernt, einfache Wörter wieder gelernt und damit dann auch gleichzeitig das Schreiben wieder erlernt. Und sie ist ja schon auch eine sehr politische Autorin, politischer Mensch auch gewesen, manchmal auch etwas ideologisch in politischen Fragen. Und diese lebensbedrohende Situation hat auch ein bisschen dazu geführt, dass sie in jeder Hinsicht selbst auch ihr Leben noch mal neu erzählt hat. Ist ein fantastischer Text dabei entstanden, Ausflug der toten Mädchen heißt der, und wo sie sich selbst fragt anhand ihrer Kameradin damals in der Klasse, wie sind wir eigentlich geworden, was wir sind? Und hätte ich vielleicht auch auf die andere Seite der Geschichte geraten können, was macht mich zu dem, der ich bin? Also sie ist so ein offenerer Mensch geworden, was ihren Büchern, die sie danach geschrieben hat, auch eine neue Perspektive gegeben hat, eine neue Offenheit.
Ich fand es total interessant, wie Sie das beschrieben haben, diese Erzählung, auch wie die Kindheitsfreundinnen von früher entzweit wurden, wie die einen auf die Seite der Grausamkeit gewechselt sind zum Nationalsozialismus, die anderen auf die Seite der Menschlichkeit. Und sie fragt sich ja wirklich auch, was Literatur da bewirken kann, wie Literatur uns imprägnieren kann vor Ideologie. Wie beantwortet sie sich das?
Also erstens geht es ihr darum, in einem ganz emphatischen Sinne darum zu schreiben, um zu bewahren. Und das liegt eben auch an dieser Situation. Von einer Sekunde auf die andere hat sie ihr Gedächtnis verloren, hat sie eigentlich alles verloren, an was ihr Leben ausgemacht hat. Und man kann, und auch sie selbst hat dann anhand von alten Texten sozusagen sich ihr Leben und Geschichte und Politik wieder neu erzählt. Also das vermag Literatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Sie haben das Siebte Kreuz erwähnt, hat sie ein Buch geschrieben, dass die amerikanische Regierung sogar für so weltumstürzend gehalten hat, dass sie es den eigenen Soldaten mitgegeben hat in den Krieg, die Nazi-Deutschland bekämpften, damit die Soldaten auch wissen, worum es eigentlich geht. A, wer der Feind ist und B, aber auch, was kann man dagegen tun? Kann der Einzelne etwas ausrichten gegen eine ideologische Übermacht? Und das ist Botschaft vom Siebten Kreuz, aber auch das ist das, was die Kraft ihrer Bücher ausmacht. Der Einzelne kann alles bewirken.
Also diese Wirkmacht von Literatur hat sie selbst erlebt. Und einen, den sie da auch ganz inspirierend findet in Sachen Kunst, ist ja Diego Rivera. Da haben Sie auch einen ganz schönen Abschnitt in diesem Buch drin. Ein Künstler, der ja vom Staat bezahlt wird und trotzdem frei geblieben ist. Was ist es, was Sie als Exilkommunistin an ihm so beeindruckt?
Ich glaube genau das, Freiheit. Und das war Anna Segers selten, muss man sagen. Sie war eben von der Sie war Parteimitglied bei den Kommunisten. Sie hat auch oft die Linie verfolgt. Oft auch, muss man sagen, es gibt auch wirklich viele dunkle Seiten bei Anna Seegers. Auch auf Kosten von Genossen gelebt und Genossen verraten. Und auch den schrecklichen Satz mal gesagt, wenn ein Haus brennt, kann man auf den Einzelnen keine Rücksicht nehmen. Und Diego Rivera, der damals auch Weltstar der Kunst war, heute kennen ihn gar nicht mehr so viele, seine Frau dahingegen kennen alle noch, der war einfach so ein Gigant, 2 Meter groß, mal Mitglied der Kommunisten, mal Mitglied der Trotzkisten. Er war einfach jemand, der sozusagen den politischen Kompass in seinem riesigen Bauch verschluckt hatte, habe ich mir überlegt. Also jemand, der sagt, ich weiß, wo die Linie ist. Ich weiß, was gut und richtig ist. Er hat sie auch von den Amerikanern bezahlen lassen, hat hier das Rockefeller Center gestaltet, aber in das Rockefeller Center dann einen Lenin hineingemalt, weil, wieso nicht? Ich entscheide, wer die Richtung weist in die bessere Welt. Und war wirklich ein kompromissloser Mensch. Und sie war eher eine Meisterin des Kompromisses, muss man sagen.
Und er ist der Mexikaner. Die Europäer sind ja sowieso in einer völlig anderen Situation. Also wir haben ja diese Zeit jetzt nach den Moskauer Prozessen, wo selbst linientreueste Kommunisten eigentlich nicht mehr wissen, ob sie noch auf der richtigen Seite stehen, mit wem sie sich noch zeigen können, folgenlos. Also dieses Gefühl, du kannst dir niemals sicher sein. Sie haben das eben schon mal kurz erwähnt. Wie bestimmt das diese emotionale Gemengelage bei den Exilkommunisten in Mexiko dieser Zeit?
Grauenvoll. Das ist für uns, oder ich habe mir eben schreibend so ein bisschen versucht, diesem Lebensgefühl anzunähern. Es ist unvorstellbar. Man war mit Familie aus diesem brennenden Kontinent geflüchtet, mit letzter Not, auch mit riesigem Glück überhaupt ein Schiff bekommen. Viele Schiffe sind untergegangen. Sie hat das in Transit in dem anderen tollen Roman beschrieben. Dann nach Martinique, New York will sie nicht nehmen. Mexiko, endlich der sichere Ort, endlich ein Land, das alle Flüchtlinge, auch politische Flüchtlinge aufnimmt. Und dann ist auch dort der lange Arm der Kommunisten. Dort bekämpfen sich die Immigranten untereinander. Dort bekommt Trotzki einen Eispickel in den Kopf. Dort Tina Modotti, eine Freundin von ihr, plötzlich im Alter von 40 Jahren stirbt sie am Herzschlag. Ach, sonderbar. Man war permanent bedroht, und zwar von allen Seiten. Die Nazis haben sie ausspioniert, auch in Mexiko. Die Amerikaner, der FBI hat 2000 Seiten über Anna Seegers angelegt und die Kommunisten haben bespitzelt. Unvorstellbar eigentlich die Situation. Und gleichzeitig muss man einfach gucken, dass man am Leben bleibt, dass man seine Kinder ernährt, dass man Romane schreibt. Also nicht ganz leicht.
Ich finde es toll, dass Sie da auch die Biografien von vielen anderen Künstlern noch mal einfließen lassen, eben die Sie gerade erwähnt haben, oder auch von der Hilde Krüger. Eine, die sich immer auf die richtige Seite schlägt, eine Schauspielerin, die erst in Deutschland mit den Nazis verbandelt ist. Goebbels ist ihr Fan und dann in Mexiko mit hochrangigen Ministern zu tun hat, die sie durchbringen. Wieso ist diese Biografie zum Beispiel so wichtig auch für Ihr Buch, dass Sie die erzählen?
Ich fand es einfach so verrückt. Sie war Anna Seegers hat nach dem Unfall sich außerhalb von Mexico City so erholt in Cuernavaca, so ein Ort, ein wahnsinnig schöner Ort außerhalb von Mexico City, wo auch heute noch viele Touristen sind. Und da dachte sie, da ist sie mal in Sicherheit, auch von den Kommunisten und von allem. Und genau da ist zufällig, bin ich durch einen Zufall draufgestoßen, ist so eine Glamour-Spionin, Glamour-Nazi-Spionin, hat in der gleichen Zeit ihre Jahre dort verbracht. Und ich weiß gar nicht, wie wichtig, ob Anna Seegers das wusste, aber geahnt haben wird sie es immer, dass sie selbst an den scheinbar sichersten Orten immer noch ausspioniert wird. Und ja, Weltmächte hatten ihre Augen überall. Man kann es gar nicht glauben. Was will jetzt Nazi-Deutschland 1942, 43 hat vielleicht anderes zu tun, als in Mexiko Schriftsteller auszuspionieren, aber scheinbar nicht.
Und keine Paranoia von ihr, sondern wirklich eine handfeste Bedrohung, ja. Ja, es ist schon faszinierend, auch wie Sie dann beschreiben, dann kommt der 8. Mai 1945, man würde denken, alle sind unglaublich erleichtert, also diese Gruppe der Geflohenen, aber die Erleichterung bleibt eigentlich aus. Mit welchen Gefühlen geht dann Anna Seegers wieder zurück nach Europa und verlässt dieses Kapitel ihrer Lebensgeschichte?
Schrecklich, ja, ist das nicht fürchterlich? Genau, man hat diesen unwahrscheinlichen Sieg wurde jetzt errungen von den Alliierten und auch von der Roten Armee. Man hat diesen Überlebenskampf überlebt. Und dann fängt die Angst erst richtig an. Was ist jetzt, wer sind jetzt die Machthaber in womöglich entstehenden kommunistischen Deutschland? Habe ich mich richtig verhalten? Bin ich auf der falschen Seite? Wird es neue Schauprozesse geben? Sie hatten einfach so viel erlebt, so viel Grauenvolles erlebt, auch von ihren Leuten, dass auch selbst nach diesem fantastischen Triumph die Angst einfach noch weiter gewachsen ist. Und sie hatte ja recht. Sie hat dann auch später vieles in Anführungsstrichen richtig gemacht für sie, für ihr Leben. Aber viele, viele andere sind noch auf die falsche Seite geraten und zum Teil auch, muss man sagen, ihr Opfer geworden. Mhm.
Als sie nach Deutschland zurückkommt, hat sie das Gefühl, in eine Eiszeit zurückzukommen. Trotzdem ist sie geblieben, ist beim Kommunismus geblieben, ist in der DDR geblieben, ist Präsidentin des Schriftstellerverbandes ja geworden und hat geschwiegen. Ne? Also zum Mauerbau hat geschwiegen, als frühere Kameraden verurteilt wurden. Dass sie selber so vereist ist, wie haben Sie sich das erklärt bei der Recherche? Dass das mit ihr passiert ist?
Einfach zu viele falsche Antworten gegeben. Zu viele Lügen, von denen sie auch wusste, zu viele Lebenslügen, zu oft nicht hingeschaut. Spätestens nach 1937, wo viele ihrer damaligen Genossen auch einen anderen Weg gegangen sind, Arthur Köstler und so. Man konnte ab 1937, man wusste ab 1937 als Parteikommunist, was einem blühen kann und was der blutige Hintergrund dieser Ideologie ist. Und sie war aber vielleicht nicht mutig genug, vielleicht nicht entschlossen genug, jedenfalls sie ist den Weg weitergegangen und irgendwann war es zu spät. Und dass sie selbst, als sie nach Berlin kommt, über sich schreibt, ich spüre, wie ich vereise, fand ich so eine gespenstische Selbstbeobachtung. Denn sie wusste, was mit ihr passiert, aber wer sind wir, dass wir jetzt sagen können, hättest du doch was anderes gemacht, wärst du doch auf die andere Seite gegangen. Es war schon sehr, sehr viel passiert und irgendwie in ihrem Inneren glaubte sie noch daran. Und sie war auch, ist eine politische Schriftstellerin, aber sie ist auch fast so was wie eine religiöse Schriftstellerin, habe ich den Eindruck. Das war ihr Glauben, wirklich ein überirdischer Glauben, der Kommunismus. Und sie wollte sich davon nicht abbringen lassen und irgendwann war es zu spät.
Als Leser habe ich das Buch auch so wahrgenommen als eine Geschichte der Erschöpfung. Also eine Frau, die am Anfang glaubt, der Einzelne, was Sie gerade erzählt haben, auch kann etwas ausrichten, kann was verändern. Und dann kommen diese ganzen Schicksalsschläge, die vermisste Mutter, von der sie nicht weiß, was mit ihr passiert, dieser Unfall in Mexiko. Und dann ist ihr vielleicht auch einfach die Kraft verloren gegangen. Also es war mein Eindruck, war das auch ein Schreibmotiv von Ihnen, dass wir vielleicht so ein bisschen milder heute auf Sie zurückschauen, wenn wir dieses Leben beurteilen, auch zu sagen,
ja, das ist also alles. Also erstens liegt es mir sowieso fern, von heute alte Biografien moralisch zu beurteilen, sondern ich möchte gern Fragen stellen. Aber klar ist das Bild, das viele, die überhaupt noch Anna Seghers heute kennen, ist natürlich das der DDR-Schriftsteller-Präsidentin, der linientreuen Kommunistin, die auch spät wirklich langweilige politische Bücher geschrieben hat, weil sie einfach innerlich so verdorrt war. Ja, Fragen wollte ich stellen und dann hat mich wirklich dieser Zwiespalt hat mich immer fasziniert. Sie hat das Siebte Kreuz geschrieben. Sie hat geschrieben, ein einzelner Entkommener ist immer eine Lücke. Ein Einzelner kann alles erreichen. Und gleichzeitig hat sie in ihrem politischen Leben jeden Tag in der späteren Zeit immer das Gegenteil bewiesen. Der Einzelne kann gar nichts, ich bin lieber still. Sie hat ihrem eigenen Sohn, der 18 Jahre alt war, als 1945 gewesen ist und der in Verhörsituationen gekommen ist, als 18-Jähriger dort in Mexiko unter seiner Mutter kam und sagt, was soll ich jetzt machen? Die führen mich in die Enge, kann ich die Wahrheit sagen? Und sie hat ihm gesagt, halt einfach die Klappe. Und das ist so erschütternd. Ich finde dieses zerrissene Leben finde ich erschütternd. Und ja, ich habe da kein Urteil, sondern nur Fragen und zum Teil auch wirklich Mitleid. Auch das, was man später in der DDR mit ihr gemacht hat, dass man sie in einen Prozess als Zuschauerin gesetzt hat, wo Walter Janka, ihr Freund und Kampfgefährte, zu 5 Jahren Einzelhaft verurteilt worden ist. Und sie war schuld, denn und so weiter. Sie war sozusagen an dem, was ihm vorgeworfen worden ist, war eigentlich ihr Fehler. Und man hat sie als Partei in den Zuschauerraum gesetzt, um ihr zu zeigen, das machen wir mit Leuten, die nicht auf Linie sind. Und sie musste das anschauen und sie hat geschwiegen. Und sie wusste ganz genau, was das wie der Preis von diesem Schweigen ist, nämlich immer weitere Vereisung.
Auf jeden Fall hat man als Leser auch wirklich den Eindruck, was für ein unglaubliches Glück ist, unter welchen Bedingungen wir heute schreiben und denken und öffentlich uns äußern können. Und das war wirklich das, was ich von diesem Buch hauptsächlich mitgenommen habe. Also ein ganz tolles, empathisches Buch. Herzlichen Dank dafür. Volker Weidermann, schönes Gespräch.
Schön, danke Ihnen. Vielen Dank.
Und Brennendes Licht ist erschienen im Aufbau Verlag.